Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Der amtierende rumänische Staatschef Ilie Bolojan hat am Mittwoch Beratungen mit Vertretern der parlamentarischen Parteien abgehalten, um gemeinsam zu entscheiden, welche Position Rumänien auf dem für den 6. März geplanten Europäischen Rat in Brüssel einnehmen wird. Der EU-Gipfel wird sicherlich zur Verabschiedung einer Reihe von Maßnahmen führen, die für die europäische Sicherheit von großer Bedeutung sind. In Rumänien lehnten die meisten parlamentarischen Gruppierungen das Szenario ab, dass das Land Friedenstruppen in die Ukraine entsenden würde. Die Regierungskoalition sprach sich für eine Aufstockung der Mittel für die Verteidigung in Form von neuen Investitionen in die Rüstungsindustrie aus. Die Oppositionelle Union zur Rettung Rumäniens betonte die Notwendigkeit eines klaren Plans für die Beteiligung Rumäniens am Wiederaufbau der Ukraine. Die Abgeordneten der populistischen POT-Partei, die erst kürzlich ins Parlament eingezogen war, boykottierten die Debatten. In Rumänien wurde der ehemalige prorussische Präsidentschaftskandidat, der Souveränist Călin Georgescu, für 60 Tage unter richterliche Aufsicht gestellt, wobei er Rumänien nicht verlassen darf und auf einer Polizeistation einchecken muss. Călin Georgescu wurde am Mittwoch von der Generalstaatsanwaltschaft in Bukarest angehört. Ihm werden 6 Straftaten vorgeworfen, darunter die Anstiftung zu Aktionen gegen die verfassungsmäßige Ordnung und falsche Angaben zur Finanzierung seiner Kampagne. Die rumänische Regierung berät am Mittwoch über einen Dringlichkeitserlass, der die Beibehaltung der Obergrenze für Stromtarife in Rumänien bis zum 30. Juni ermöglichen soll. Die Exekutive möchte das gleiche Szenario auch für Gas anwenden, allerdings für einen noch längeren Zeitraum bis April 2026. Die 12-monatige Verlängerung der Gaspreisobergrenze wurde in Betracht gezogen, um die Preise nicht zu erhöhen, wenn das Land seine Vorräte für den nächsten Winter aufstockt. Kürzlich erklärte Energieminister Sebastian Burduja, dass die Regierung die rumänischen Verbraucher schützen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der rumänischen Unternehmen unterstützen wolle. Nach der Liberalisierung des Energiemarktes im Jahr 2021 gehörte Rumänien zu den europäischen Ländern, die am stärksten von steigenden Energiepreisen betroffen waren. Die Regierung hat die Preise gedeckelt, um einzelne Verbraucher und die Industrie zu schützen. Im Januar ist das Haushaltsdefizit Rumäniens auf 0,58% des Bruttoinlandsproduktes gestiegen, 0,14% mehr als im Januar 2024, als das Defizit bei 0,45% des Bruttoinlandsproduktes lag. Nach Angaben des rumänischen Finanzministeriums sanken die Gesamteinnahmen im Vergleich zum Januar 2024 um 1,4% auf fast 47 Milliarden Lei, da die EU-Mittel und bestimmte Arten von Haushaltseinnahmen aus der Mehrwert- oder Verbrauchsteuer zurückgingen. Die Ausgaben hingegen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8% auf 58 Milliarden Lei. Das Finanzministerium erinnert daran, dass die Haushaltsplanung Rumäniens für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 2,5% und einem Haushaltsdefizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes ausgeht. Im Jahr 2024 stieg das Defizit auf 8,65% des Bruttoinlandsproduktes und im Jahr 2023 auf 5,61% des Bruttoinlandsproduktes. Rumänische Landwirte unterstützen die Proteste, die tschechische, slowakische, ungarische und österreichische Landwirte am Donnerstag gegen die unfaire EU-Agrarpolitik und die massiven Importe aus Drittländern gestartet haben. In einer Erklärung der Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit, in der mehrere rumänische Profilorganisationen zusammengeschlossen sind, heißt es, dass die rumänischen Landwirte die Störungen auf dem Agrarmarkt anprangern, die durch die Zollfreiheit für ukrainische Importe, die negativen Auswirkungen des Handelsabkommens EU-Mercosur auf die Wettbewerbsfähigkeit und die übermäßige Bürokratie, die durch die EU-Vorschriften auferlegt wird, hervorgerufen werden. All diese Aspekte wirken sich negativ auf die Lebensmittelsicherheit, die lokalen Versorgungsketten und die Einkommen der Bauern aus. Laut der Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit in Rumänien lassen die Proteste der europäischen Landwirte die Alarmglocken läuten, dass die Agrarpolitik in der EU aktualisiert werden muss. Das Direktorat für die Untersuchung von organisierten Verbrechen und Terrorismus, kurz DIKOT, bestätigte, dass die Brüder Tate Andrew und Tristan, die des Menschenhandels, der Vergewaltigung und der Geldwäsche angeklagt sind, von der Staatsanwaltschaft die Erlaubnis erhalten haben, Rumänien zu verlassen. Sie reisten am Donnerstagmorgen im Morgengrauen mit einem Flugzeug nach Florida ab. Die Brüder, die sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, stehen weiterhin unter richterlicher Aufsicht und müssen bei jeder Vorladung erscheinen. Letzte Woche hatte das Magazin Financial Times geschrieben, dass die derzeitige Regierung in Washington Druck auf die rumänischen Behörden ausübe, damit diese die Beschränkungen für die beiden Brüder aufheben. Eine Information, die von Bukarest zurückgewiesen wurde. Soweit die Nachrichten.
Sie hören RRI und gleich im Anschluss an die Nachrichten unser erster Hintergrundbericht im Funkjournal. Der frühere rumänische Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu ist offiziell wegen 6 Straftaten angeklagt worden. Dazu ein Beitrag von Leila Keamil. Ich bin Alex Sterescu. Der frühere rechtsextreme rumänische Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu steht für 60 Tage unter richterlicher Aufsicht. Zuvor hatten ihn Staatsanwälte am Mittwoch mehrere Stunden in der Generalstaatsanwaltschaft vernommen, wohin er per Haftbefehl gebracht worden war. Ihm werden 6 Straftaten zur Last gelegt, darunter auch fortgesetzte Delikte. Eine der Anklagen ist ein Novum in Rumänien: Anstiftung zu Handlungen gegen die verfassungsmäßige Ordnung, ein Tatbestand, für den bislang noch niemand belangt wurde. Die weiteren Anklagepunkte gegen Călin Georgescu umfassen die Verbreitung falscher Informationen, falsche Angaben in Vermögenserklärungen und zur Herkunft von Wahlkampfmitteln sowie die Gründung oder Unterstützung faschistischer, rassistischer, fremdenfeindlicher oder antisemitischer Organisationen. Zudem wird ihm die öffentliche Verherrlichung von Personen vorgeworfen, die wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen verurteilt wurden. Georgescu weist alle Vorwürfe zurück und wirft den Behörden Methoden vor, die an Rumäniens kommunistische Vergangenheit erinnerten. Im Dezember vergangenen Jahres annullierte das Verfassungsgericht die Präsidentschaftswahlen mit der Begründung einer ausländischen Einflussnahme. Der Wahlprozess sollte daraufhin vollständig neu gestartet werden. In der zweiten Runde hätte Călin Georgescu, der überraschend die meisten Stimmen erhalten hatte, gegen die Vorsitzende der Mitte-Rechts-Partei USR, Elena Lasconi, antreten sollen. Nach Bekanntwerden der Anklage gegen Georgescu betonten rumänische Politiker ihr Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz. Premierminister Marcel Ciolacu von der mitregierenden PSD betonte, dass die Justiz angesichts der angespannten Wahlsituation eine Pflicht habe. Sie müsse der Öffentlichkeit stichhaltige Beweise in dieser Untersuchung vorlegen. George Simion, Vorsitzender der populistischen AUR, erklärte hingegen, dass er weiterhin hinter der Präsidentschaftskandidatur von Călin Georgescu stehe. Er forderte zugleich unumstößliche Beweise von der Staatsanwaltschaft, die gegen Georgescu ermittelt. USR-Chefin Elena Lasconi bekräftigte ihr Vertrauen in die Justiz und zeigte sich überzeugt, dass die Staatsanwälte ihre Arbeit korrekt ausführen. Anna Maria Gavrila, Vorsitzende der populistischen Partei der jungen Bürger, die neu im Parlament vertreten ist, warf den Behörden hingegen vor, Anhänger von Călin Georgescu zu terrorisieren. Die Präsidentschaftswahlen in Rumänien sind für den 4. und 18. Mai angesetzt. Nach seiner Anhörung bei der Staatsanwaltschaft erklärte Georgescu, dass er bei der Wahl im Frühjahr auf jeden Fall erneut für das höchste Amt im Staat kandidieren werde.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem zweiten aktuellen Beitrag. Rumäniens Parlamentsparteien fordern höhere Verteidigungsausgaben, lehnen jedoch Truppenentsendungen in die Ukraine ab. Daniela Budu hat die Details. Der amtierende Präsident Ilie Bolojan hat Gespräche mit den Vertretern der Parlamentsparteien geführt, um Rumäniens Position für den Sondergipfel des Europäischen Rates am 6. März festzulegen. Von diesem Treffen werden wichtige Entscheidungen zur europäischen Sicherheit erwartet. Sowohl die Regierungsparteien als auch die Opposition lehnen eine Entsendung rumänischer Friedenstruppen in die benachbarte Ukraine ab. Die mitregierende Sozialdemokratische Partei spricht sich klar gegen eine Truppenentsendung aus und fordert stattdessen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, insbesondere durch Investitionen in die nationale Rüstungsindustrie. Premierminister und Parteichef Marcel Ciolacu schlägt in einer Erklärung vor, Verteidigungsausgaben aus der Berechnung des Haushaltsdefizits auszunehmen. Auch die Nationalliberale Partei befürwortet höhere Investitionen in die Verteidigung, hält jedoch eine Debatte über die Beteiligung an Friedensmissionen in der Ukraine für verfrüht, insbesondere vor dem Hintergrund laufender politischer Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand. Die Demokratische Union der Ungarn in Rumänien, ebenfalls Teil der Regierungskoalition, setzt sich für Investitionen in moderne militärische Kapazitäten ein. Parteichef Kelemen Huno bekräftigt zudem, dass er eine Entsendung rumänischer Soldaten in die Ukraine ablehnt. Sicherheitsgarantien müssen auch durch die Vereinigten Staaten gewährleistet werden. Rumänien kann logistische und infrastrukturelle Unterstützung für die Ukraine, die EU-Staaten und andere Akteure leisten, die sich stärker engagieren wollen, jedoch ohne Truppen in der Ukraine, so Kelemen Huno. Auch die nationalistische Oppositionspartei AUR lehnt eine Entsendung rumänischer Soldaten ab. Parteichef George Simion fordert stattdessen einen sofortigen Waffenstillstand. Die einzige Lösung in diesem Moment ist ein Waffenstillstand unter Einhaltung internationaler Abkommen und Sicherheitsgarantien für Rumänien und die gesamte Region, so Simion. Die oppositionelle USR fordert verstärkte Verteidigungsinvestitionen und betont die Notwendigkeit eines klaren Plans für Rumäniens Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine. Auch die nationalistische Partei SOS Romania spricht sich gegen die Entsendung von Truppen aus und lehnt eine Fortsetzung des Krieges ab. Unterdessen hat der rumänische Senat als entscheidendes Organ ein Gesetz verabschiedet, das den Abschuss illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungener Drohnen erlaubt. Ein weiteres Gesetz regelt den Ablauf militärischer Missionen in Friedenszeiten. Eine der Maßnahmen sieht vor, dass für eine begrenzte Zeit die Befehlsgewalt über bestimmte Einheiten der rumänischen Armee an einen alliierten Militärkommandanten übertragen werden kann. In diesem Zusammenhang haben die USA eine neue Investition in die Militärbasis de Veselo im Süden Rumäniens angekündigt, die Teil des NATO-Raketenabwehrschilds ist.
Das Pentagon veröffentlichte eine erste Absichtserklärung für eine Ausschreibung zur Einrichtung spezieller Telekommunikationsverbindungen zwischen der Devezzello-Basis und anderen US-Militärstützpunkten in Europa, insbesondere in Italien und Deutschland.
Sie hören Radio Rumänien International.
Blândă. Eu știam că dragostea e dureroasă. Cum mi stelele, nu știu, nu știu că cerul lor e acasă. Iubirea vine, dar vine doar dacă știi să o primești. Și mi-a dat lecții să învăț să o primesc pe toată, pe toată odată. Dar ce miracol, ce minune, cum din toate m-ai ales pe mine.
Am Valentinstag hat die Stiftung Sacke im Veranstaltungsraum Maison 13 auf der Messe Love Fair zahlreiche Tierfreunde aus Bukarest zusammengebracht. Die Stiftung, die eine langjährige Tätigkeit hinter sich hat, gilt in Rumänien als Bahnbrecher im Bereich des Schutzes von ausgesetzten Tieren. Denn dieses Jahr eröffnet sie die erste soziale Tierklinik in Rumänien. Wir haben mit der Gründerin der Stiftung Laura Fincu und der PR-Frau Olivia Sandu über das Event, die Geschichte und die Zukunft der Stiftung sowie die lang erwartete Eröffnung der Klinik gesprochen. Am Mikrofon ist Anna Nedele. Auf der Messe Love Fair, die einen großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, haben lokale Hersteller und Designer ihre Produkte ausgestellt, die einen gewissen Bezug zu Haustieren haben. Von Duftkerzen, Seifen, Broschen, Armbändern, Postkarten und sogar Artikeln aus dem Bereich gesunder Lebensstil bis hin zu veganen Produkten und Süßigkeiten. Alles war da und der Erlös für den Verkauf eines jeden Artikels war zugleich eine Spende für die Tiere, die von der Stiftung Sacke betreut werden. Für die jüngeren Tierfreunde organisierte die Stiftung Workshops wie der kleine Tierarzt, wo den Teilnehmern beigebracht wurde, wie man sich um Tiere kümmert und ihnen im Grunde genommen einfach nur Empathie und Respekt entgegenbringt. Laura Finku ist Gründerin der Stiftung Sake, die im Laufe der Jahre einen langen Weg gegangen ist und jetzt vor der Einweihung der ersten sozialen Tierklinik in Rumänien steht. Wie alles begann, erfahren wir gleich von ihr.
Sake există, el, cățelul, motorul întregului proiect.
Den Sake gibt's schon. Ich meine den Welpen, der zum Namensgeber unserer Stiftung wurde. Ihn gibt es also seit 2007, als er im Innenhof eines Studentenheims in Bukarest geboren wurde. Ich war Studentin im zweiten Jahr an der Fakultät für Kommunikation und Politikwissenschaften, wohnte im Studentenheim und habe ihn dort gefunden. Er war total auf Hilfe angewiesen, weil er von einem Kommilitonen misshandelt worden war, und zwar ziemlich schwer. Ich griff in letzter Sekunde ein, las den Hund auf, der mitten in der Nacht jämmerlich wimmerte, brachte ihn in eine Tierarztpraxis, wo man ihm einen Ganzkörpergips anlegte. Bis zu seiner vollen Genesung nahm ich ihn in mein Zimmer im Studentenheim auf. Das war sozusagen der Anfang. Ein hilfsbedürftiger Welpe, und daraus erwuchs ein großartiges Projekt.
Da sie nichts mit der Veterinärmedizin und umso weniger mit der sozialen Tiermedizin am Hut hatte, glaubte die Studentin von damals vorerst nicht, dass sie imstande gewesen wäre, das Leben eines Welpen zu retten. Die Begebenheit mit Sake hatte sie aber tief berührt und ihre Sicht auf die Welt und die Realität stark geprägt. Laura Finku wollte diese Geschichte nicht auf sich beruhen lassen und 2016 startete sie ein Projekt für soziales Unternehmertum, das sie Sake Vet nannte. Alles drehte sich um die so getaufte Tierarztpraxis, die bald mit Härtefällen überflutet wurde, denn zahlreiche Menschen kamen mit ausgesetzten Tieren hin, die medizinische Versorgung brauchten. Auch die Zahl der Fälle von kranken Haustieren, deren Besitzer sich keine medizinische Versorgung für sie leisten konnten, stieg deutlich an. Besonders beeindruckend fand Laura auch, dass sich immer mehr Tierärzte bereit zeigten, ehrenamtlich mitzumachen. Die Idee, eine soziale Tierklinik zu gründen, entstand also aus einer doppelten Verantwortung, die Laura sowohl gegenüber den zurückgelassenen Tieren als auch gegenüber den zahlreichen Menschen verspürte, die sich als hilfsbereit zeigten. Die soziale Klinik wird auch über ein Trainingszentrum verfügen, wo sich Tierärzte und Veterinärmedizinstudenten im Bereich der sozialen Tiermedizin weiterbilden können. Die Klinik soll im Herbst eingeweiht werden und wird alle Erwartungen erfüllen, verspricht die Gründerin von Sake. Doch gleichzeitig konfrontiert sich die Stiftung mit vielfältigen Herausforderungen. Welche diese sind, erläutert Laura Finku.
Financiare și emoționale sunt resursele probabil cele mai importante.
Finanzielle und emotionale Schwierigkeiten. Doch daraus schöpfen wir wahrscheinlich auch die wichtigsten Ressourcen. Der finanzielle Aufwand ist sehr, sehr hoch. Vor allem für Tiere, die keine menschliche Bezugsperson haben und somit keine Möglichkeit, jemals von einem Tierarzt behandelt zu werden. Also 0% Chancen auf Behandlung, wenn es keine Initiativen wie unsere gäbe. Und emotional ist es herausfordernd, weil wir es auch mit besonders schweren Fällen zu tun haben. Es geht dabei um Tiere, die von Menschenhand leiden. Damit wollen wir uns einfach nicht abfinden. Es ist sicherlich auch nicht für alle Menschen einfach, mit den Ansprüchen klarzukommen, die die Tiere an uns haben.
Gerade eklatante oder besonders schwierige Fälle sind der Antrieb für die Mitarbeiter der Sake-Stiftung. Ihr Ziel ist es, so viele Tiere wie möglich zu retten und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das ist der Wind in den Segeln der Stiftung. Damit solche Geschichten auch andere Menschen dazu bringen, gute Taten zu vollbringen, haben die Sake-Mitarbeiter eine Sammlung von absolut sensationellen Fällen zusammengestellt, die ihnen in Erinnerung geblieben sind und eben durch die Augen des Welpen Sake gesehen und aus seiner Perspektive erzählt werden. Eine Geschichte hat Laura Fincu besonders beeindruckt.
E vorba de un cățel de vreo 60-70 de kilograme în vremea lui bună.
Es geht um einen Hund, der noch etwa 60 bis 70 Kilo in der Zeit wog, als er noch gesund war, bevor er in Braila auf einem Feld ausgesetzt wurde. Er war extrem krank, erschöpft. Die Röntgenaufnahmen zeigten eine Art Lungenkrebs und der Hund spie Blut aus. Es war schrecklich. Wir standen also vor der Wahl, ob ihn einzuschläfern, was wir allerdings nicht tun wollten, die bessere Lösung wäre oder nicht. Und einer unserer Ärzte entschied, ihm noch einen Tag einzuräumen. Dieser Tag machte den Unterschied aus, denn wir alle flehten den Hund an, um sein Überleben zu kämpfen. Wir begannen, mit ihm sozusagen zu verhandeln. Wir versprachen ihm ein freundliches Zuhause, wenn er nur Überlebenswille zeigen würde. Und am nächsten Tag kam der Hund wieder zu sich. Die Röntgenaufnahmen zeigten nach einigen Monaten, dass seine Lungen geheilt waren. Wir hatten ohnehin auch eine experimentelle Behandlung begonnen, aber eine große Rolle spielte, meiner Meinung nach, auch diese quasi religiöse oder magische Vorstellung von der Heilung. Die Ärzte wollten nicht einmal, als es besonders schlimm aussah, aufgeben und taten alles, was möglich war. Das führte zur Genesung und zum Überleben dieses absolut sensationellen Exemplars.
Der Hund heißt Gandalf und er genießt jetzt ein glückliches Leben in Deutschland, wo er adoptiert wurde. Der Fall von Gandalf ist ein gutes Beispiel dafür, wie entscheidend es ist, um den letzten Lebensfunken eines Tieres zu kämpfen. Und man weiß nie, welche Überraschungen das einem bereiten kann, glaubt Laura Fincu. Seit 2007 sind etwa 3000 Hunde und Katzen, die von Sake vermittelt wurden, in Deutschland adoptiert worden. Für die Stiftung ist Deutschland daher ein äußerst vertrauensvoller Partner in der Adoption von zuvor geretteten Tieren. Olivia Sandu ist PR-Beauftragte der Stiftung Sake und sie erzählt von einem anderen Fall, der sie stark beeindruckt hat.
Mie îmi vine în minte exemplul hienei, atunci când auzi acest cuvânt.
Da fällt mir die Geschichte von Hyena, rumänisch für Hyäne, ein. Wenn man dieses Wort hört, hat man ein ganz anderes Bild im Kopf. Es handelt sich um eine Hündin, die ihrem Namen alle Ehre macht. Eine starke Hündin von beeindruckender Statur. Aber als sie zu uns gebracht wurde, war ihr Körper ein Wrack. Ihre Muskeln waren wegen des erlittenen Hungers verkümmert und jede Bewegung war eine Qual für sie. Man hatte ihr nicht viele Überlebenschancen eingeräumt, doch gerade das ist unsere Aufgabe. Wo andere keine Hoffnung mehr hegen, flößen wir Lebenserwartung ein. Diese Hündin erholte sich unter der Obhut unseres Teams prächtig. Sie hatte viel abgenommen, weil ihre Besitzer sie lange vernachlässigt hatten. Sie hat aber das verlorene Körpergewicht wieder erlangt und ihr Vertrauen in die Menschen wiedergefunden. Und eben das ist es, was diese unschuldigen Seelen in solchen Situationen besonders brauchen. Sich in einer Welt beschützt zu fühlen, die für sie manchmal zu gefährlich und zu grausam ist.
Wie im Fall anderer Hunde wurde das Bild von Hyena auf der Messe ausgestellt, denn sie ist immer noch auf der Suche nach einem eigenen Zuhause. Da sie eine große Hündin ist, suchen die Mitarbeiter von Sake eine Adoptionsfamilie, die ihr auch einen Hof zum Austoben anbieten kann. Dass ihr Bild auf der Messe ausgestellt wurde, sei auch als Beweis dafür zu verstehen, dass alles möglich ist. In der Hektik des Alltags innezuhalten und einer Katze oder einem Hund in Not eine helfende Hand entgegenzustrecken, kann wirklich etwas bewirken, glaubt Olivia Sandu. Und immer mehr Menschen tun das in letzter Zeit, stellt Laura Fincu fest. Auf breiter Ebene sei diesbezüglich in Rumänien ein Mentalitätswandel zu erkennen.
Cred că și faptul că ei comunitățile văd că există inițiative ca a noastră, le oferă mult mai multă încredere.
Solche Initiativen wie die unsere stiften meiner Meinung nach mehr Vertrauen innerhalb der gesamten Gemeinschaft. Ich persönlich glaube, dass die gutherzigen Menschen in letzter Zeit selbstbewusster geworden sind. Sie haben Orte gefunden, an denen sie ihre Gefühle ausdrücken können. Ich finde, sie sehen jetzt die Empathie als eine grundlegende menschliche Eigenschaft an, ebenso wie die Solidarität und den Wunsch, den Hilfsbedürftigen entgegenzukommen. Ich glaube, dass die Menschen in Rumänien mittlerweile viel stärker Empathie an den Tag legen. Die Empathie ist in der Tat eine zutiefst menschliche Verhaltensweise. Man muss sie jedoch auch zum Ausdruck bringen. Eine große Rolle spielt dabei, dass es mittlerweile auch Gemeinschaften gibt, die Empathie fördern. Bislang war die rumänische Gesellschaft nicht sehr freundlich zu Lebewesen, die sich als verletzlich erweisen oder ihre Verletzlichkeit zeigen. Aber viele von uns treten in Bezug auf den Tierschutz inzwischen entschlossener auf. Und das hilft auch anderen, den Mut zu fassen, sich für hilfsbedürftige Tiere einzusetzen. Wir der Stiftung ist auch Sake auf Spenden angewiesen. Falls auch Sie helfen möchten, finden Sie auf der Webseite sache.info weiterführende Details, wie Sie die Stiftung unterstützen können.
Sie hören Radio Rumänien International.
Jazz Universe.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen den Komponisten, Pianisten und Hochschullehrer Romeo Cosma vorstellen. Seine Karriere ist unzertrennlich mit der Universitätsstadt Iași verbunden, wo er an der dortigen Nationalen Hochschule für Künste George Enescu einen Lehrauftrag hat und zahlreiche Konzerte und andere musikalische Events organisiert und beseelt. Bevor ich Ihnen mehr über seinen Werdegang erzähle, hören wir gleich ein Musikstück von und mit Romeo Cosma am Klavier. Es heißt In dulcele stil classic, zu Deutsch in etwa im guten alten klassischen Stil, und ist Teil des 2001 erschienenen Albums Solo Piano in Paris.
Thank you.
Romeo Cosma wurde 1955 in Bukarest geboren und begann seine musikalische Ausbildung in der Hauptstadt. In jungen Jahren zog er jedoch nach Iași, wo er an der Nationalen Universität der Künste George Enescu bei namhaften Komponisten der Zeit studierte. Anschließend blieb er in der moldauischen Metropole, die entlang der Zeit mit ihrem Charme, dem reichen Kulturleben und einer etwas weniger hektischen Lebensweise als in Bukarest zahlreiche Intellektuelle und Künstler angezogen hat. Er ist Mitglied des Komponisten- und Musikwissenschaftlerverbands Rumäniens und gründete 1994 den Lehrstuhl für Jazz an der Iași-Universität, der bald als eine renommierte Musikerschmiede in der Sparte galt. Nebst seiner pädagogischen Tätigkeit war Romeo Cosma jahrzehntelang als Herz und Seele der Jazzszene und der einschlägigen Festivals seiner Heimatstadt bekannt, organisierte zahlreiche Workshops und Wettbewerbe für Studenten und gab sogenannte Konzertlektionen am Pult der Iași Philharmonika. 1992 hatte er auch den ersten Club für elektronische Musik im Iași Studentenkulturhaus gegründet, wo heute noch regelmäßig ein Kompositionswettbewerb dieser Musiksparte stattfindet. Kurzum, ein umtriebiger Geist. Aus Romeo Cosmas Schaffen hören wir nun eine weitere Komposition für Gesang und Klavier. Das Musikstück heißt Colorile Lacrimei, zu Deutsch Die Farben der Träne. Solistin ist Mihaela Loredana Gârlea, eine ehemalige Studentin von Cosma, die heute als Kollegin des Maestro an derselben Universität unterrichtet. Am Klavier begleitet sie ihr Ehemann, der Pianist und Komponist Christian Gârlea. Eine Live-Aufzeichnung von 2012 auf der Konzertbühne der genannten Universität.
Yeah.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute dem Jassir-Komponisten, Pianisten und Pädagogen Romeo Cosma gewidmet ist. Zum Schluss hören wir einen Auszug aus der Fantasie für Klarinettenquartett von Romeo Cosma. Es handelt sich um eine Suite mit folkloristischen Einflüssen und der Teil, den wir gleich hören, trägt die Überschrift Orient Express. Vortragende sind Wladimir Muschat, Christina Negrei und Mihai Kazaku, erste, zweite und dritte Klarinette, sowie Daniel Plamodelle an der Bassklarinette. Eine Live-Aufzeichnung von 2023 auf der Bühne der Heimatuniversität von Romeo Cosma.
Sie hören Radio Rumänien International.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Wie immer geht es nun zu dem Wirtschaftsteil im deutschsprachigen Programm von Radio Rumänien International aus Bukarest. Das Finanzministerium hat die ersten relevanten Zahlen für die Haushaltsentwicklung in diesem Jahr geliefert. Rumänien startet demnach mit einem deutlichen Defizit ins Jahr 2025. Im Januar betrug das minus 11 Milliarden Lei, also 0,6% des Bruttoinlandsproduktes. Während die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% auf 47 Milliarden Lei zurückgingen, stiegen die Ausgaben um 4,5% auf insgesamt 58 Milliarden Lei. Besonders auffällig war der Rückgang bei den Steuereinnahmen. Die Mehrwertsteuer brachte fast 12% weniger ein als im Januar 2024, vor allem weil der Staat mehr Rückerstattungen an Unternehmen zahlte. Auch die Einnahmen aus den Verbrauchssteuern, vor allem auf Tabakprodukte, sanken deutlich. Andererseits gab es auch Steuerquellen, die deutlich zulegten. Die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommenssteuer stiegen zum Beispiel um über 60%, insbesondere weil viele Unternehmen ihre Dividenden noch vor einer Steuererhöhung ausgeschüttet haben. Hier verzeichnete der Fiskus einen Anstieg um über 250%. Auf der Ausgabenseite stachen hingegen vor allem drei Posten hervor: die Gehälter der Staatsbediensteten, die um fast 19% gestiegen sind, die Sozialausgaben, insbesondere für Renten, die um fast 13% zulegten, und die Zinszahlungen auf die Staatsschulden, die sich mit einem Plus von 133% weit mehr als verdoppelt haben. Besonders problematisch ist die Entwicklung bei den Investitionen. Die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Entwicklung gingen im Januar um mehr als 28% zurück. Projekte, die mit EU-Geld finanziert werden sollten, bekamen fast 45% weniger Eigenmittel als im Vorjahr zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsvollzug im Januar zeigt, dass Rumänien weiter mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft. Während die Einnahmen schwächeln, steigen die Ausgaben, insbesondere für Gehälter, Renten und Schuldenzinsen, immer weiter an. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in rumänischen Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das kann man als gute Nachricht sehen. Aber trotz des Anstiegs von 1,5 auf über 3% bleibt Rumänien weit hinter der restlichen Europäischen Union zurück, wo im Durchschnitt 13,5% der Unternehmen KI-Technologien einsetzen. Besonders in Schlüsselbranchen wie der Industrie oder der Informationstechnologie hat es kaum Fortschritte gegeben. Rumänien ist das Schlusslicht in Europa, zumindest besagt das die neueste Statistik aus dem Hause Eurostat. Der Anteil der Unternehmen mit KI-Nutzung ist viermal niedriger als der EU-Durchschnitt und nur halb so hoch wie in Polen, dem zweitschlechtesten Land in der Rangliste. Erfasst wurden dabei allerdings nur Firmen mit über 10 Angestellten. Besonders groß scheint der Rückstand in der Industrie zu sein. Während in der Europäischen Union durchschnittlich über 10% der produzierenden Unternehmen KI einsetzen, sind es in Rumänien gerade mal 1,3%. In anderen osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in der Slowakei, in Slowenien oder auch den baltischen Ländern, ist der Einsatz von KI im verarbeitenden Gewerbe deutlich weiter verbreitet, etwa in der Produktion, im Marketing oder in der Verwaltung. Wirtschaftsminister Bogdan Ivan sieht Rumänien als Land auf dem Weg zu einem regionalen Zentrum für neue Technologien. Beim globalen Gipfel der künstlichen Intelligenz in Paris erklärte er kürzlich, dass die rumänische IT-Branche das Potenzial habe, das Land auf die internationale Bühne zu bringen. Doch während weltweit gerade der IT-Sektor der wichtigste Treiber für künstliche Intelligenz ist und in der Europäischen Union immerhin fast 50% der IT-Unternehmen mit über 10 Angestellten solche KI-Technologien einsetzen, liegt in Rumänien dieser Anteil bei nicht einmal 16%, ein Wert, der weit unter den Erwartungen bleibt, insbesondere angesichts der Ambitionen der Regierung, das Land zu einem Technologiehub zu machen. Die meisten europäischen Unternehmen setzen künstliche Intelligenz für Marketing und Vertrieb ein. Fast 35% der Firmen nutzen entsprechende Systeme. Knapp 28% verwenden KI zur Geschäftsverwaltung, während der Einsatz in der Logistik mit nur 6% am niedrigsten ist. Auffällig sind auch die Unterschiede zwischen kleinen und großen Unternehmen. Während große Firmen KI häufiger für IT-Sicherheit und Produktionsprozesse nutzen, setzen kleine Unternehmer ihren Fokus stärker auf Marketing und Vertrieb.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.